Wenn wir von Endzeit reden, dann ist es immer so, dass man merkt, also wir sind in der Endzeit, weil wir letzte Generation sind, nicht? Die nächste Generation nach uns wird das genauso meinen. Mein Vater war überzeugt davon, dass in seiner Zeit Jesus wiederkommt. Jetzt ist er auch schon wieder ein paar Jahre tot. Und das hat mich auch selber auch zum Nachdenken gebracht. Also was passiert denn da eigentlich, wenn ein Mensch nicht mal eigentlich auch groß planen möchte? Also er hat nie viel davon gehalten, dass ich studiert habe, dass man sich weiterentwickelt, weil er eigentlich immer der Gedanke war, mach doch einfach eine Ausbildung. Fliesenleger war immer seine gute Idee, denn da kommt halt da nicht viel, ja? Das ist so ein Kerngedanke. Und jetzt ist sowohl mein Vater als auch mein Onkel, ein sehr, sehr konservativer Onkel, der also sein Leben lang davon gepredigt hat, ja, jetzt kommt das Ende. Und wer hat man gesagt, also er hat sich lustig gemacht über Leute, die gesagt haben, also 5 Jahre, so, also das Maximale. Ja, also wehe, wenn man gesagt hat, 10 Jahre dauert das noch. Also für ihn war das völlig undenkbar. Ich möchte damit nur zum Ausdruck bringen, wir gerade als Adventisten leben seit jetzt 150 Jahren, nahezu bald 200 Jahren, leben wir in einer ständigen Bereitschaft und wir müssen uns eigentlich immer mehr selber legitimieren. Gerade auch in der Prophetiefrage, wenn wir so ein Gesamtkonzept hier präsentieren und uns irgendwo auch die Frage stellen, ist überhaupt unsere ganze Vorstellung von Endzeit, entspricht das unserem Referenzrahmen, dessen, was wir tagtäglich eigentlich wahrnehmen an Problemen. Das ist in der Tat eine Herausforderung. Also, erste Fragestellung ist die Endzeit, die komplette Frage, die wir vor uns ja haben. Die zweite ist die Abfolge, die auch zentral ist für diese ganze Auslegung, die Abfolge Drache, erstes Tier und zweites Tier. Da gibt es eine ganz klare Vorstellung, wie diese Reihenfolgen passieren. Auch das will ich dann aufgreifen und dementsprechend ein Fragezeichen. Dann erstes Tier und das kleine Horn in Daniel 7. Wie verhält sich das alles? Und ist es eigentlich nur das kleine Horn? Ich möchte da nochmal ganz bewusst auf die Unterschiede zwischen Daniel und eben auch der Offenbarung aufmerksam machen und nicht nur immer nur die Ähnlichkeiten hervorheben, sondern auch deutlich machen, was bedeutet es, auch mal die Unterschiede zu gewichten und wahrzunehmen. Das dritte ist dann, oder sein nächster Punkt ist, das Tier als Reich oder Institution. Uns kommt es wie aus der Kinderstube, dass wir sofort sagen, ein Tier ist eine Macht, ein Reich, nicht, das über mehrere Jahrhunderte hinweg agieren kann. Ja, ist es denn wirklich so? Und wir packen natürlich gleich die ersten Verse zusammen, nicht? Ein Tier ist doch klar, irgendwo Daniel ist es doch erklärt, dass es eine Macht ist. Ja? Das ist genau die Frage. Was sagt eigentlich die Apokalypse dazu? Wie interpretiert die Apokalypse wiederum diese Texte, selbst wenn sie auch auf Daniel zurückgreift? Aber wo gibt es da die neuen Elemente? Und das scheint mir, das sind halt die Erkenntnisse, die halt vor allem in der modernen Forschung zumindest sehr stark auch thematisiert werden. Dazu gehört auch die 1062 Jahre. Ich weiß, dass man da schon Kritiken anwendet, aber ich will das nochmal bewusst aufgreifen, dieses Problem, dass man sagt, man hat ja nur dieses Jahr-Tag-Prinzip letztlich aus Hesekiel Kapitel 4 und aus 4. Buch Mose 14. Aber das ist nur eines dieser Kritikpunkte. Das geht noch viel tiefer, diese ganze Problematik mit dem Jahr-Tag-Prinzip und ob wir sowas überhaupt in der Apokalypse anwenden können. Also es ist die nächste Problematik. Ja, ihr seht schon, praktisch alles, was ich heute Morgen aufgebaut habe als Gesamtkonzept, steht jetzt irgendwie auch zur Disposition. Ich habe es als Hausaufgabe euch mitgegeben, wann ist eigentlich die tödliche Wunde nach dem Text? Ja? Wann ist die eingeordnet? Das ist so zentral für diese ganze Auslegung, für diese ganze Szenerie. Alles baut letztlich darauf auf. Ja, das Zeiteinheit und dann die tödliche Wunde, das werden wir also auch behandeln. Ebenso die Frage nach der Verfolgung der Heiligen. Ist da eigentlich wirklich von der Verfolgung der Heiligen die Rede? Wir werden diesen Vers genau uns anschauen, was da eigentlich tatsächlich drin steht. Und ihr merkt, langsam entziehe ich euch praktisch den gesamten Boden. Bild des Tieres, was bedeutet eigentlich das Bild des Tieres? Ebenso wie das, die Zahl des Tieres. Auf diese Elemente werde ich dann im zweiten Teil eingehen, vor allem dann, wenn es um die zeitgeschichtlichen Hintergründe nochmal im Einzelnen geht. Also das sind die Fragen, die mich jetzt erstmal heute Vormittag beschäftigen und wenn ich das dann bearbeitet habe, gehe ich dann auch ein Stück dann in die eigene Auslegung sozusagen, indem ich Parallelen zu der damaligen Zeit, zu zeitgeschichtlichen Hintergründen erläutere und zeige, wie sie sehr gut alle, also diese ganzen Bilder im Grunde auch sehr gut ins erste Jahrhundert auch passen. Aber erstmal zu dem. Kommen wir, wann beginnt eigentlich die Endzeit? Zentral ist natürlich gleich am ersten Vers. Und wenn man das liest, hat man den Eindruck, jawohl, die Apokalypse redet auch über die Endzeit. Nicht also Offenbarung 1, 1 und 3, Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott aufgetrug, um seinen Knechten zu zeigen, was alsbald geschehen muss. Das sollte eigentlich griechisch sein. Warum ist das nicht mehr griechisch? Selig, wer liest und die da hören die Worte der Prophetie und die zu dem in ihm Geschriebenen stehen, denn die Zeit ist nah. Hokairos Engys steht dort. Sehr seltsam, dass es nicht mehr funktioniert. Also Hokairos Engys, könnt ihr euch das dann vielleicht mal so vom Hören her dann vielleicht merken. Das ist also die zentrale Formulierung, die hier steht. Die Zeit ist nahe. Was bedeutet das jetzt nun angesichts dessen, dass wir gleichsam 2000 Jahre nach der Apokalypse im Grunde immer noch leben? Also welche Vorstellung hat eigentlich die Apokalypse, wenn sie von die Zeit ist nahe redet? Diese Formulierung, Hokairos Engys, ist eine durchaus gängige Formulierung und wird auch sonst auch benutzt, in Matthäus 26 zum Beispiel. Und da wird auch deutlich, wie nahe sowas eigentlich tatsächlich ist, wenn man von Kairos Engys redet. Nicht? Also, der Zusammenhang ist natürlich klar, es geht um Jesus, letzten Zeit Jesu, aber am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und fragten, wo willst du, dass wir dir das Passahlamm zum Essen bereiten? Er sprach, geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Kairos mo engys estin. Kairos mo engys, also Kairos. Das ist wieder die gleiche, im Grunde die gleiche Formulierung, die wir dort haben. Meine Zeit ist nahe. Das heißt im Grunde morgen, übermorgen. Ja? Das meint die Zeit. Das ist in der Tat sehr nah. Aber aus der Perspektive dessen, der das sagt. Eine ähnliche Formulierung kam wie Markus 1,15. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt. Peperotea kairou. Und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Engiken ho Basilea. Das haben wir wiederum. Kairos und Engiken. Auch da wiederum die gleichen Formulierungen, die wir auch aus Apokalypse haben. Leider ist es halt jetzt ein bisschen verschoben mit dem Griechischen hier. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Auch hier haben wir ganz klar die Vorstellung, wer das sagt, der erwartet in wirklich unmittelbarer Nähe, dass etwas passiert. Er geht nicht davon aus, dass da noch 2000 Jahre oder wie auch immer Jahre noch dazwischen stehen. Und ich denke, genau das ist auch die Erwartungshaltung der Apokalypse. Das heißt, schon derjenige, der das geschrieben hat, Johannes, man redet viel darüber, wer das gewesen ist, die Baustelle muss ich jetzt nicht aufmachen. Gerade gestern haben wir dafür nochmal intensiv darüber geredet, ja, auf dieser Tagung. Da gibt es mehrere Meinungen diesbezüglich. Aber derjenige, der das geschrieben hat, war überzeugt davon, dass das, was er jetzt da schreibt, tatsächlich in unmittelbarer Nähe auch stattfinden wird. Ganz klar wird das Bewusstsein, im Grunde am Ende der Zeit zu leben, also wirklich in der Endzeit zu leben, durch diese Parallele. Wir haben in 22, 10 und 11 eine sehr schöne Formulierung am Ende der Offenbarung. Und er sagte zu mir, versiegele nicht die Worte der Prophetie dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Hier ist also die große Brücke nochmal zu diesen ersten Versen der Apokalypse. Jeder, der ein bisschen sich mit dem Alten Testament auskennt, dürfte sich zurückerinnern, das ist eine Anspielung auf ein alttestamentliches Wort. Das dürftet ihr kennen. Also das ist Daniel 12,4. Ja? Und in Daniel 12,4, faktisch dort bei Daniel heißt es noch, und du Daniel, verbirg diese Worte und versiegele dieses Buch bis auf die Zeit des Endes. Dem Daniel wird noch seinerzeit gesagt, es soll versiegeln bis auf Zeit des Endes. Ja? Johannes wiederum aber, an der Stelle, ihm wird gesagt, er soll nicht versiegeln, ja? Denn die Zeit ist nahe. Das ist die Zeit faktisch, die der Daniel angekündigt hat. Das Bewusstsein ist also, dass tatsächlich die Zeit da ist, anbricht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Die dogmatische Frage nun, warum einiges erfüllt worden ist oder nicht, die klammere ich einfach aus. Aber man muss sich einfach dessen mal das auf der Zunge zergehen lassen, das auch ernst nehmen, dass zunächst einmal der Apokalyptiker davon ausgeht, er lebt in der Endzeit. Ich glaube, die Indikatoren dafür sind ziemlich eindeutig. Und das gilt übrigens überhaupt für das Neue Testament. 1. Korinther 10 zum Beispiel, die ersten 10 Verse oder Hebräer 1,1, wird unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass die jeweiligen neutestamentlichen Schreiber sich in der Zeit der Endzeit verstehen, in der Erfüllung des Äons. Ein weiterer Hinweis ist übrigens auch, das habe ich doch nicht aufgenommen, da muss ich das so sagen, vielleicht kennt ihr auch dieses Wort gleich in diesem Zusammenhang von Kapitel 22, wo gesagt wird, man darf von diesem Buch nichts hinwegnehmen und nichts hinzufügen. Und da kommt auch gleich eine Warnung hinzu, wer das tut, also wer etwas hinzufügt zu diesem Buch, was soll mit dem passieren? Aber das ist nicht nur verfluchen, da steht explizit präge. Der soll von den Plagen, die in diesem Buch drinstehen, soll er davon zwar quasi gerichtet werden. Nun, ich frage euch, wie kann es dann sein, wenn am Ende des Werkes das Werk selber sich so autorisiert, indem gesagt wird, dass die von den Plagen, von denen dieses Buch redet, dann ihn treffen werden, wenn etwas von diesem Buch etwas weggenommen oder hinzugefügt wird. Wenn dann aber in der klassischen Auslegung, adventistischen Auslegung, in der Regel grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass die Plagen nicht in der sogenannten wirklichen Endzeit passieren, also eben nach der sogenannten Gnadenzeit Ende. Das ist textlich, faktisch nicht möglich. Abgesehen davon, dass ich höchste dogmatische Schwierigkeiten habe mit einer Gnadenzeitende. Aber das ist wiederum als Fußnote gesagt, denn das finde ich höchst schwierig, einfach das Gesamtkonzept, was dahinter steckt. Aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass der Text selber sich schon verortet und diese Plagen damit in Beziehung setzt. Das heißt also quasi eine Androhung macht auf jede Zeit, in der das passiert, nicht und nicht auf eine fixierte Zeit. Gut, das sollte erstmal genügen. Ein weiterer Hinweis, dass der Apokalypse 13 im Horizont schon des ersten Jahrhunderts seine Wichtigkeit hat. Nicht nur als Anwendung oder so, sondern tatsächlich elementar wichtig war, lässt sich halt an dieser Formulierung hier deutlich machen. Am Ende des ersten Teils, Offenbarung 13, in 13,9, heißt es, wenn jemand Ohren hat, der höre. Das ist deshalb auffällig, weil exakt diese Formulierung ständig in den Sendschreiben vorkommt als Weckruf an die Sendschreiben. Und da ist unmissverständlich klar, dass die Sendschreiben zunächst an die 7 Gemeinden in Kleinasien geschrieben worden sind. Ja? Wir haben ja eine ganz klare Verbindung zwischen dem Aufruf, wach zu sein, nicht? Und wenn jemand Ohren hat, der höre. Also diese Verbindung, die man ständig zu den Sendschreiben als Adressate formuliert worden ist, das sind die Adressaten, die jetzt auch formuliert werden oder im Blick sind bei der Formulierung in Kapitel 13,9. Also es sind die gleichen, die da angesprochen sind. Ja. Deshalb auch diese Beziehung. Also die Relevanz, die bei den Sendschreiben in Bezug auf die ersten Gemeinden gilt, gilt auch für Kapitel 13. Ein nächstes. Ach, das habe ich sogar vorweggenommen, deshalb habe ich also das ist das Thema, was ich genommen habe, 22,18. Ich dachte, ich hätte die Folie gar nicht mehr. Ich bezeuge jedem, der die prophetischen Worte dieses Buches hört, wer etwas hinzufügt, dem werde Gott die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Nicht? Das ist also ziemlich deutlich die Verbindung zwischen dem eigenen Werk und den Plagen, die also wirklich auch jeden treffen werden. Nun weiter zur Abfolge. Das war ein nächster Punkt, den ich da ja hatte, nicht? Wie ist eigentlich diese Abfolge? Es ist so zentral für diese ganze Auslegung, dass man sagt, der Drache in Kapitel 12 stellt Rom dar und der übergibt dann seine Macht, so nach Kapitel 13, 1 und 2, nicht? Übergibt dann seine Macht dem ersten Tier, diesem Meertier. Und das wird dann quasi danach. Das lässt sich aus dem ganzen Text nicht an einer einzigen Stelle so erweisen. Es ist keine danach, dass der Drache, habe ich diese Folie? Nein, habe ich nicht. Dann kann ich es auch nur... Doch, das ist die Folie. Der Drache und das erste Tier, beide wirken auch zur selben Zeit. Und es gibt auch keine Metamorphose des Drachen. Der Drache ist eine überdimensionale Realität. Sie ist quasi noch vor Christus, ist sie tätig, dieser Drache. Und diese Person oder diese Dimension an Macht, antigöttliche Macht ist auch nach Christus am Wirken. Und zwar über 1260 Tage oder halt Jahre, wie auch immer. Aber sie ist genau in der Zeit wirksam, wie auch dann das erste Tier. Es gibt keine Abfolge zwischen Rom und dann dem, was danach folgen würde als Papsttum. Das ist nämlich der Kerngedanke ist, man braucht solche Abfolge, um wiederum letztlich auf das Papsttum hinauszukommen. Ja? Das ist entscheidend, aber das funktioniert mit dem Text einfach nicht. Der Text bleibt bei dem Drachen, der halt einfach durch die Geschichte halt hindurchführt und der dann eben quasi rekapitulativ nochmal darauf zurückgreift, dass er jetzt auf die zwei Tiere nochmal in Beschlag nimmt. Das ist also der Hinweis. Offenbarung 13 und Daniel 7. Ich hebe das deshalb hervor, weil an dieser Stelle sehr schön zum Ausdruck kommt, wie es nicht nur Ähnlichkeiten gibt zu Daniel, sondern auch Unterschiede. Und der deutlichste Unterschied an der Stelle ist zu sehen darin, dass das erste Tier die Verkörperung aller Tiere ist. Es ist eben keine Chronologie da. Wenn wir also in Daniel tatsächlich Abfolgen haben, wie immer man sie auch definieren mag, darüber brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen reden, aber entscheidend ist, dass die Offenbarung aus diesen Visionen nochmal was ganz Neues macht, denn dieses Tier ist nicht identisch mit irgendeinem dieser Tiere. Was wir unterbewusst oft machen, ist, dass wir dann halt das herauspicken und dann halt das, meistens in der Regel sagen wir, das Tier in Offenbarung 13, das Meertier, ist faktisch identisch mit dem kleinen Horn, ja, weil es so agiert. Ja, es agiert so. Gleichzeitig aber inkorporiert es alles andere. Es ist zwar gleich, es schöpft aus dieser Sprache des Daniels, aber es ist was ganz Neues. Das ist ganz entscheidend, das auch wahrzunehmen, dass mit diesem Tier damit schon auch ein anderes Phänomen zum Tragen kommt. Auf diese Inkorporation komme ich noch an einer anderen Stelle. Jetzt ein wirklich interessantes Phänomen, ein textliches Phänomen, was ich mit euch teile. Vielleicht sollte ich einfach mal so als kurzen Exkurs hinzufügen, dass alles, was ich jetzt hier sage, sozusagen Denkimpulse sind an euch. Ja? Das basiert eben halt auf gewisse Studien, das basiert auf viele Tagungen und das Auseinandersetzen mit den Texten in wissenschaftlichen Kontexten. Aber gleichwohl, es wird euch nie entbinden natürlich, dass ihr eure eigenen Entscheidungen macht. Also ich sage jetzt nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Ich habe meine Thesen selber an vielen Stellen auch schon selber revidiert. Wer ein bisschen meine Publikationen wahrnimmt, wird auch Unterschiede auch erkennen. Das ist halt so, dass man in der Wissenschaft auch vorankommt, meine Doktorarbeit, die ich geschrieben habe zur Apokalypse und dann ein paar andere Arbeiten, die ich danach geschrieben habe, die basieren zwar darauf, aber das geht noch weit über das hinaus, was ich damals in meiner Doktorarbeit geschrieben habe. Also ich will damit zum Ausdruck bringen, ich persönlich empfinde mich als extrem frei in meinem Zugang und das ist das, was ich also mir wünschen würde, auch in den Gesprächen, wobei ich mir total bewusst bin, dass je weiter und tiefer ich da jetzt grabe, desto mehr man vielleicht oder der eine oder andere das Gefühl hat, ihm wird jetzt gerade alles entzogen, der ganze Boden unter den Füßen. Das soll nicht der Fall sein. Letztlich muss man selber da entscheiden. Und die Herausforderung ist einfach an der Stelle und damit, das will ich euch dazu einladen, dass man einfach die Texte versucht, mal wirklich ganz frisch zu lesen, ohne diese Matrix, die ich heute Morgen euch im Grunde dargestellt habe. Ja, diese Raster, indem man dann versucht, immer die Texte irgendwo zuzuordnen und dann halt so Abfolgen zu erkennen, weil man halt so eine Abfolge halt meint zu haben oder notwendig meint, die irgendwie anzuwenden. So, was ist also mit der Institution, die Offenbarung 13 da im offensichtlichen Blick hat? Ist tatsächlich das Tier in Offenbarung 13 eine Macht, die über mehrere Jahrhunderte hinweg am Wirken ist? Und da ist es nun als in der Tat das sehr, sehr Auffällige in dieser ganzen Art und Weise, wie es dargestellt wird, mag man am Anfang, gerade auch mit den Beziehungen zu Daniel, der Meinung sein, es ist irgendeine Macht, Institution, ein Reich. Wenn man ganz genau dann hinschaut, wie der Text selber versucht, Anzeigen zu geben, worum es geht, wird Folgendes deutlich. Wir haben einen Personalpronomenwechsel, nämlich zum maskulinen Singular, an einer ganz bestimmten Stelle, nämlich hier in 13,8. Und zwar am Ende dieser ganzen Erzählung sozusagen, wo er faktisch schon alles auflöst, und zwar erstmal in Bezug auf dieses erste Tier, kommt ein höchst interessanter Wechsel und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn, das ist maskulin, auton, anbeten. Das Tier, ja, ist Neutrum. Aber das Pronomen hier ist an der Stelle ein Maskulum, es passt nicht zusammen. Und das ist aber kein Zufall, es ist keine Verschreibung. Denn das wissen wir deshalb, weil das konsequent, immer wenn das ein Tier aufkommt, in Kapitel 11, in Kapitel 13, auch beim zweiten Tier und in Kapitel 17, wird immer konsequent an einer Stelle kommt der Switch zum Personalpronomen im Maskulin. Das ist wirklich bezeichnend. Und es ist nicht nur so, dass das beim, also bei diesem ersten Tier der Fall ist. Ich habe also hier in Vers 14, und er sagte, Legon, Maskulin, denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das ist das Neutrum, der, also wieder Maskulin, die Wunde des Schwertes hatte und wieder lebendig worden ist. Hier haben wir sogar zweimal. Einmal ist es bezogen auf das zweite Tier, und er sagte denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das ist das erste Tier, der, das passt wieder nicht zusammen, ist nochmal eine Bestärkung dessen, was wir hier beachtet haben, also wiederum eine Person, die Wunde des Schwertes hatte und wieder lebendig geworden ist. Auch hier wiederum wird also zum Ausdruck gebracht, dass eigentlich eine Person hinter dieser gleichsam Maske des Tieres steckt. Und dass es tatsächlich um eine Person geht, lässt sich auch deutlich machen, dass es beim Lamm faktisch genau das Gleiche formuliert ist. Hier beim Lamm, Arnion ist nämlich Neutrum. An einer Stelle steht aber dann, das Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Echorn ist aber maskulin. Hier wird quasi durchblicken lassen, dass das Lamm eben halt nicht einfach das Tier ist und auch als Tier bleiben soll, sondern natürlich ist dahinter eine Person, nämlich Christus. Ja? Und so wie er hier mit diesen Formulierungen spielt, zwischen Neutrum, also die Symbolgestalt, und was dahinter steckt, ja, das passiert sowohl jetzt im Positiven beim Lamm als auch im Negativen bei den Tieren. Und zwar bei den Tieren konsequent. Darauf möchte ich insistieren. Das passiert übrigens auch im Markus-Evangelium, in Markus Kapitel 14, Kapitel 13, Vers 14, wo es um das Gräuel der Verwüstung geht, haben wir eine ähnliche Formulierung, wo vom Gräuel der Verwüstung die Rede ist, und auch dort kommt dieser Switch hinein, wo dann plötzlich also das Gräuel der Verwüstung steht dort, wo er nicht stehen darf. Auch da haben wir diesen Switch. Also eigentlich sogar ein typisches apokalyptisches Phänomen in diesem Zusammenhang. Also, was also der Apokalyptiker meines Erachtens damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, im Parallele gerade auch zum Lammesmotiv nicht, dass hinter diesem Tiermotiv auch in Anlehnung an Daniel, aber letztlich hinter diesem Tiermotiv eine einzelne Person steht. Eine, wie auch immer, einige würden jetzt sagen, antichristliche Macht. Ich benutze diesen Begriff nicht gerne, Antichrist, weil einfach der Antichrist viele, viele Assoziationen weckt, die einfach nicht glücklich sind. Der Begriff kommt nur in den Johannesbriefen vor und da in einem ganz anderen Zusammenhang. Also von daher sollte man den Begriff meist Sachen etwas vorsichtig benutzen, als Gewaltherrscher oder sowas. Das würde an der Stelle besser passen. Auf jeden Fall haben wir hier einen sehr, sehr interessanten Hinweis auf diese Person, die also offensichtlich hier am Agieren ist. Also wir haben eigentlich, ist von in Offenbarung 13 von zwei Personen die Rede. Nicht einmal eben eine Person, wie auch immer, die aus dem Meer, und das andere Mal aus der Erde. Damit sind wir bei der nächsten Frage, nämlich mit dieser Zeiteinheit. Wenn tatsächlich eine Person dahinter ist, dann erübrigt sich faktisch schon von alleine die Frage, ob eine Person 1260 Jahre lang am Wirken sein kann. Ja? Das eine bedingt gleichsam das andere. Aber an dieser Stelle ist es einfach nochmal so, dass ich nochmal hervorhebe, die Problematiken, die mit dieser 1260 Jahre Theorie verbunden sind. Einmal, nichts deutet darauf hin, dass die 1260 Tage als Jahre zu berechnen sind, zumindest nicht im Kontext der Apokalypse und meist sagt es auch nicht im Kontext des Danielbuches. Das ist eine völlig fremde Zuordnung aus Hesekiel und Numeri, solche Zuordnungen zu bringen. Das ist also der erste Punkt, dass also der Text selber da keine Indikatoren dazu verweist. Die Naherwartungshaltung der Offenbarung schließt solche langen Zeiträume aus. Deshalb habe ich auch mit diesem ersten Punkt auch begonnen, nämlich in welchen Horizonten denkt eigentlich der Apokalyptiker, wenn er von der so unmittelbaren Nähe der Zeit halt redet oder von der Endzeit. Auch das schließt im Grunde solche großen Personen aus oder lange Perioden aus. Die beiden Tiere in Offenbarung 13 sind zwei konkrete Personen und keine Reiche. Das ist eines der vielleicht schon mal ersten großen Thesen, die jetzt hier im Raum stehen. Etwas, was eigentlich in der normalen Forschung durchaus gängig ist, dass man das so sieht, aber eben in dem Augenblick, wo man in diesen anderen Kontexten halt sich bewegt, ist es immer natürlich etwas ungewohnt oder auf jeden Fall neu, plötzlich hier solche Personen oder ja, diese Perspektive halt mal wahrzunehmen. Ein weiteres, und das ist jetzt wirklich sehr, sehr entscheidendes Problem. vielleicht sogar das Kernproblem des Ganzen, ist die Frage nach der Zuordnung von Zeit und Wunde. Ich habe auch bewusst in meiner heute Vormittagsansprache etwas gemacht, was eigentlich rhetorisch zwar gut, möglicherweise gut ist, aber eigentlich nicht fair ist. Ich habe nämlich einfach nur so Elemente hervorgebracht. So Indizien, nicht? So charakteristische Merkmale und sie nacheinander aufgelistet. Und wie ich das gemacht habe, war so, dass ich euch suggeriert habe, dass ich erst von der Zeit geredet habe und danach von der Wunde. Und das ist grundsätzlich in den Kommentaren oft so der Fall. Wenn ihr euch das genau anschaut, ob ihr Uriah Smith oder sonst wie, ist das die Argumentationsstrategie. Auch in den Präsentationen. Also wenn ihr zum Beispiel, ich darf vielleicht einen Namen sagen, Olaf Schröer, ich bin aufgewachsen mit ihm. Um das mal klar zu machen. Also ich bin mit seinen Offenbarungsseminaren aufgewachsen. In Essen war er damals Jugendprediger. Ich weiß noch wie. Und ich saß an seinen Lippen sozusagen, hing an seinen Lippen und das total gerne und gehört, was er dort erzählt hat. Also ich bin sehr geprägt am Anfang von ihm. Durch diese Offenbarungs- und Daniel-Seminare und habe dann selber genau die gleichen Seminare auch gegeben. Nicht nur einmal, also ich habe sehr viele, immer wieder mit solchen Argumenten. Und bis man halt mal sich so mal so Fragen stellt einfach, wie ist es eigentlich mit dieser Liste? Ja, und entspricht sie überhaupt dem Text? So, und ich lade euch einfach mal ein, mal in den Text zu schauen und zu schauen, wie ist eigentlich die Abfolge, die logische Abfolge dieser Ereignisse? Nicht einfach so Texte herauspicken, um dann so eine eigene das Bild zu kreieren, sondern einfach, wie der Text sich entfaltet in seiner Logik. Ja? Und dann werdet ihr einfach merken, jetzt brauche ich doch meine griechische Bibel, das ist doch hilfreich an der Stelle. Der Text, der entfaltet sich relativ deutlich, nicht wo schon in Vers 3, ich sah eines seiner Häupter, als wäre er natürlich verwundet und seine tödliche Wunde wurde heil und die ganze Erde wunderte sich über das Tier. Das ist die Reaktion auf das und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Ja, und das sind die Schlüsselformulierungen, Macht und Anbetung, die dann später in Vers 5 kommt es nochmal vor und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen und die wurde Macht gegeben, nicht es zu tun, 42 Monate lang. Und er tat sein Maul auf zu Lästerungen und so weiter. Und in Vers 8 heißt es, und alle, die auf der Erde wohnen, beteten es an. Macht und Anbetung sind die Schlüsselelemente, die gleichsam folgen, nachdem die Wunde wieder heil geworden ist. Das ist der logische Ablauf. Wir haben erst die Wunde. Achso, das ist schon dann die nächste Folie. Wir haben erst die Wunde, die am Anfang genannt wird, und danach erfolgt aufgrund dieses Faszinosum, dass da eine tödliche Wunde heil geworden ist, alles andere, nämlich dass jetzt die Macht offenbart wird, nicht die eben halt von Satan kommt und auch die Anbetung dementsprechend. Und in dieser Periode nach der Wunde, ja, folgt auch die Zeitperiode. Es ist exakt das Gegenteil von dem, was in der klassischen Forschung behauptet wird, also jetzt in der adventistischen Forschung. Und ich glaube, das ist dieses Problem, dem hat sich im Grunde bislang, so wie ich das kenne, die adventistische Theologie noch nicht gestellt. Es gibt lediglich einen einzigen Artikel dazu von William Shea in einem Sammelband, wo er versucht, dieses Problem irgendwie habhaft zu werden, indem er irgendwie eine Struktur, die meist sagt, sehr künstlich ist, da kreiert eine Art Chiasmus oder einen Parallelismus besser, um da quasi die nachfolgenden Verse quasi vor die Wunde irgendwie zu bringen, um dann eben halt das zu retten. Und darauf berufen sich im Grunde dann die Theologen oder die adventistischen Theologen, um das irgendwie zu belegen und sagen, das wäre halt so ein Ansatz. Das geht nicht auf. Die Logik des Textes ist einfach, oder die Erzähllogik des Textes ist, dass wir erst diese Wunde haben und dann dementsprechend die Zeiteinheit darauf folgt. Damit ist im Grunde die komplette Vorstellung von 1798 und alles, was damit verbunden ist, im Grunde der Boden entzogen. Das ist sehr hart, wenn ich das so sage, aber ich möchte ganz klar darauf hinweisen, dass wir es hier tatsächlich mit ernsthaften textlichen Problemen zu tun haben. die man einfach nicht so ignorieren kann, indem man einfach nur so Indikatoren rausnimmt und dann so zusammenpackt und dann den Eindruck vermittelt, ja, durch schon meine Darlegung, wie jetzt die Zusammenhänge sind. Und damit kommen natürlich Folgeprobleme, die jetzt wirklich schwerwiegend sind. Das eine ist nämlich, nach der Heilung der Wunde, also wirken die beiden Tiere ja dann zusammen für 1260 Tage. Nach der klassischen Auslegung hieße das dann quasi so, dass das Amerika quasi im Mittelalter irgendwie zusammen agieren würde. Das haut nicht mehr hin. Seht ihr, so eine schlichte Frage nach der Erzähllogik des Textes. Wann ist eigentlich die Wunde? Vor oder nach dieser Zeit? Bricht gleichsam ganze Dämme in der ganzen Auslegung. Aber es geht ja noch weiter. Vielleicht sollte ich auch noch hier erwähnen, dass tatsächlich schon auch der Text selber die Vorzeitigkeit, also in der Logik des Textes, die Vorzeitigkeit der Wunde auch betont, dass es auch wirklich am Anfang ist und alles danach folgt, ist, dass gerade die Nennung der Wunde, das brauchen wir jetzt im Griechischen nicht im Einzelnen, aber das will ich da hervorheben, die Nennung der Wunde ist das einzige Perfekt, ja, was am Anfang steht. Und alles andere sind dann Aktionsverben, die im Aoristen oder dann im Präsens meinetwegen formuliert werden. Also der Text selber insistiert darauf, durch seine eigene Wortwahl mit dem Perfekt, dass die Wunde an den Anfang gehört und alles andere sich quasi daraus ergibt. Ja. Das nochmal, um das ganz klar zu machen. Und ich stelle mich jeder Diskussion gerne, um das auch dann nochmal aufzugreifen. Ich finde das ganz, ganz elementar für die ganz apokalyptische Auslegung der adventistischen Perspektive. Das zweite ist dann mit Offenbarung 13 die Parallelen. Wenn man sich mal genau anschaut, die Erzählungen in beiden Bereichen, Offenbarung 13, wir haben folgenden Ablauf. Mehr Tier, die Einführung, dann haben wir die Todeswunde und die Heilung, dann die Anbetung von Drachen und Tier, also ein Schlüsselwort, Anbetung, dann das Wirken gegen Gott und Himmelsbewohner, 42 Monate lang, und dann nochmals Anbetung des Tieres. Und schließlich der Aufruf an die Adressaten, hier ist Hode Estin, steht dort im Griechischen. So, schaut man sich das genau an, wird man sehen, der zweite Teil von Apokalypse 13 ist exakt genauso aufgebaut. Wir haben ein Erdetier, das ist die Einführung. Die Todeswunde wird nochmal interessanterweise genannt, ganz am Anfang. Als die Todeswunde geheilt wird, kommt das Tier aus der Erde, die Heilung wird, dann kommt die Anbetung des Tieres, wird in Vers 12 gesagt. Dann das Wirken durch große Zeichen, das entspricht dem Wirken. Und schließlich nochmal die Anbetung. Wir haben eine Klammer durch die Formulierung der Anbetung in beiden Versen. Und schließlich, hier ist Hode Estin. Auch der Text, die Struktur des Textes verweist darauf, dass diese beiden Tiere parallel aktiv sind. Und zwar, das Wirken der großen Zeichen des Tieres vollzieht sich innerhalb der 42 Monate. Und nicht nach den 42, also nach den angeblichen 1798 Wunde und dementsprechend in der Zeit, meinetwegen der sogenannten Endzeit, wo Amerika dann halt auftritt. Damit wird es auch schon das nächste Problem, nämlich was ist das zweite Tier, wenn schon das Schlüsselargument, warum es Amerika ist, ist ja, dass man sagt, wir haben diese Zeitspanne, nicht? Und dann haben wir die Todeswunde. Also muss das Tier jetzt irgendwie nach der Todeswunde halt kommen, also nach 1798, nicht? Und dann kommt man eben halt irgendwie durch andere Indikatoren auf Amerika. Auch dieses Argument fällt in sich zusammen. Und das möchte ich auch so bewusst auch so klar formulieren. Dass da kein Missverständnis ist, dass wir es hier ernsthaft mit Problemen zu tun haben, wenn wir also uns diese Texte hier genauso anschauen. Also, wir haben hier zwei parallel laufende Szenerien und beide agieren tatsächlich auch zur gleichen Zeit und zwar nach der Heilung der tödlichen Wunde. Ein nächstes, und es hört gar nicht auf mit Problemen, ist tatsächlich von der Verfolgung der Heiligen die Rede. Ein Schlüsselgedanke, die komplette Vorstellung von Mittelalter ruht darauf. Und ich habe es ja auch hervorgehoben heute Vormittag, nicht? Also die großen Verfolgungen im Mittelalter, die Waldenser und die Albigenser, nicht? Die wurden ja alle verfolgt. Und dann ist das der Referenzrahmen für Offenbarung 13, Vers 7. Stimmt ja auch. Ihr könnt ja nachlesen, nicht? Da steht es doch auch, oder? Offenbarung 13, Vers 7, und zwar genau der Vers A, dieser entscheidende Vers 7a, diese Passage, und ihm wurde gegeben, Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen, fehlt in den entscheidenden früheren Handschriften. Das sind alles die Irenäus, schon 180 nach Christus, kennt diese Version nicht, nur die sogenannte Kurzfassung. Wir sprechen also in der Textkritik von einer Kurzfassung und eben halt die Langfassung wäre mit diesem Satz. Und der Alexandrinus, 5. Jahrhundert, Codex Ephraemi Rescriptus, 5. Jahrhundert, das sind übrigens Alexandrinus und Codex Ephraemi Rescriptus. Mit Andreas Text zusammen sind die für die Apokalypse, da sind sich die Forschung einig, sind die wichtigsten Zeugen für den Text der Apokalypse. Das sind also nicht irgendwelche Handschriften, sondern das sind die tatsächlich die Wegweisenden, die Leithandschriften für die Apokalypse. Insbesondere der Alexandrinus ist eigentlich die wichtigste Handschrift für die Apokalypse. Nicht mehr für Evangelien, ist eine andere Geschichte, aber für die Apokalypse. Da ist sich eigentlich die textkritische Forschung an der Stelle ziemlich einig. Umgekehrt haben wir nur also in den Handschriften, also P115, wobei es sehr, sehr schwierige Lesart dort ist, dann Sinaiticus, Vetus Latina und so weiter. Also alles im Grunde dann Texte ab dem 4. Jahrhundert, wo wir tatsächlich überhaupt dann diese Textpassage haben. Und die Forschung geht, jetzt sind wir tatsächlich in der neueren Forschungen und der Ergebnisse, wird darauf hinauslaufen, das kann ich euch jetzt schon sagen, dass in einer neuen Ausgabe, einer griechischen neuen Ausgabe des Neuen Testamentes, wo auch die Apokalypse neu herausgegeben wird, mit größter Wahrscheinlichkeit der Vers 7a fehlen wird. Da ist Martin Karrer vor allem, also vielleicht der führende apokalyptische Forscher oder der Apokalypse-Forscher hier in Deutschland, ist Professor in Wuppertal, hat sich sehr intensiv mit den textkritischen Fragen der Apokalypse beschäftigt. Wir haben uns auf mehreren Tagungen auch kennengelernt. Und er ist derjenige, der also quasi das renommierteste Kommentar, in der renommiertesten Kommentarserie ein Kommentar eben halt zur Apokalypse geschrieben hat, EKK. Der erste Band dürfte jetzt heraus sein. Und dort wird es also ziemlich klar, das ist also auch seine Position oder das geht eigentlich auf ihn zurück und das hat sich dann auch eigentlich verfestigt in der Forschung, dass also tatsächlich der Vers 7a sekundär ist. Er ist eingeflossen offensichtlich durch die darauffolgenden Erfahrungen, vor allem durch die Zeit von Diokletian, dass also die Verfolgungserfahrungen aus späterer Zeit dazu geführt haben, dass dann dieser Vers gleichsam eingefügt worden ist in den Text. Das gilt übrigens nicht, diese neue Perspektive gilt dann in dieser Radikalität nicht nur für die Frage nach jetzt Verfolgung Papsttum, das gilt übrigens auch für die ganze Frage nach der Verfolgungszeit unter Domitian. Da hat sich auch übrigens die Forschung völlig geändert. Man spricht heute nicht mehr von einer Verfolgung unter Domitian. Es gab das wahrscheinlich zum größten Teil wahrscheinlich auch gar nicht. Es gab keine groß angelegte Verfolgung, wie wir das immer so haben oder kennen, nicht? Also das Bild, die Apokalypse und da ist der Johannes irgendwo auf der Insel, wahrscheinlich noch mit einer Kette und alle Christen werden jetzt verfolgt. So, das ist ein historisch nicht valides Bild. Ja, das, also ihr findet das in keinem neuen Kommentar mehr, diese Bilder. Höchstens eben halt wiederum in konservativeren Texten halt oder Kommentaren, die aber dann auch auf ältere Kommentare zurückgreifen. Also hier hat sich wirklich tatsächlich radikal die ganze Perspektive geändert. Was wir also haben in Offenbarung 13 ist einfach die Agitation eines Gewaltherrschers, der erwartet wird in unmittelbarer Zeit, das müssen wir noch die Frage stellen, wann genau er kommt, eines Gewaltherrschers, der dann vor allem gegen Gott agiert, nicht erlästert gegen Gott. Das ist eigentlich das Proprium, wenn man so sagt, also sein Kennzeichen, nämlich, dass er gegen Gott agiert und dass er dann die Anbetung einfordert, das ist auch eine Art, gegen Gott zu sein, nicht? Und deshalb hilft dann diese zweite Gestalt, das Tier aus dem Meer, hilft dazu, dass jetzt dieses erste Tier in einer Form angebetet wird. Das ist also das Gesamtszenario. Die Verfolgung ist eher ein zweites Thema dann, was in dem zweiten Teil zwar aufkommt, aber auch dort ist es eine allgemeine Formulierung. Es ist dort so, dass quasi universal die Perspektive ist, dass halt jeder, der dann das Mahlzeichen nicht annimmt, nicht oder das Bild des Christus nicht annimmt, dass dann eben darunter zu leiden hat bis hin zum Tod. Aber es ist eine allgemeine Formulierung. Es ist nicht fokussiert jetzt auf eine konkrete Personengruppe. Nicht? Hier in Offenbarung 13,7, das ist ja das Bild, was suggeriert wird, die Heiligen, die werden herausgegriffen als diejenigen, die jetzt zum Opfer gemacht werden. Und das ist eben halt nicht das Bild, sondern es ist eben eher allgemeines, universales Bild, nicht, dass halt jeder aufgefordert wird. Natürlich haben dann diejenigen, die das halt nicht anbeten, dann Nachteile zu erleiden, aber es wird nicht mehr definiert, wer jetzt dann konkret unter denen gehört, die das halt nicht tun. So, das also ist eines der vielleicht interessantesten auch neueren Erkenntnisse, die man hier auch mit zum Tragen bringt. Es wird übrigens auch noch bestätigt, das Fehlen oder dass es halt sinnvoll ist, wenn man einfach 7a, diesen Vers 7a herausnimmt, durch eine sehr, sehr interessante Struktur, eine Art Parallelismus. Wir haben hier ist es interessanterweise wieder das Griechische da. Warum auch immer. Also es ist aber sehr hilfreich, dass es jetzt da ist, das Griechische nicht. Wir haben immer einen Wechsel, also gegeben wurde, erotē autō, nämlich Mund, dann erotē autō nochmal, es wurde gegeben, Macht, Mund, Macht und es wurde geöffnet, also er öffnet seinen Mund, also öffnet Mund, Stoma und es wurde gegeben ihm nochmal Macht. Wir haben hier so einen sehr interessanten Parallelismus, der, wenn man 7a hinzunimmt, quasi diesen Parallelismus brechen würde. Ja, also der das hingefügt hat, der hat eigentlich nicht mehr gemerkt, dass es eigentlich ein recht richtig durchdachter Text ist und hat ihn eigentlich durch diesen Vers 7a-Einfügung eigentlich zerbrochen, diesen Parallelismus mit erotē autō. Also wir haben erotē autō, erotē autō, hier nochmal das enoxē öffnet und nochmal erotē autō. Und dazwischen würde das Ganze nochmal einen ganz anderen Satzgebilde bieten. Gut, das also nochmal so als kleiner Hinweis dazu. Ich fasse zusammen all die Fragen, die ich aufgeworfen habe. Was ist mit der Endzeit? Was ist die Abfolge? Daniel, Tier als Reiche bzw. Institution, die 1260 Tage oder Jahre, Zeitpunkt der Wende, Verfolgung der Heiligen, Bild des Tieres und Zahl des Tieres. Und die Antwort wird so aussehen, wir haben Endzeit ab dem 1. Jahrhundert nach Christus. Die Abfolge ist, dass sie gemeinsam auftreten, also eigentlich alle drei letztlich auch gemeinsam auftreten, also Drache, das Tier und also das erste und das zweite Tier. Dann, dass die beiden Tiere als Personen zu identifizieren sind. Wir haben es mit tatsächlichen 1260 Tagen zu tun, dass der Zeitpunkt der Wunde vor den 1260 Tagen ist. Es gibt zumindest nach Kapitel 13 im ersten Teil keine Verfolgung. Und das Bild des Tieres und die Zahl des Tieres, die sind erstmal noch offen. Die erkläre ich dann, wenn wir gleich, glaube ich, eine kleine Pause dann machen, oder? Dann machen wir hier die Pause. Dankeschön.